Es gibt so ein paar Menschen, die immer, wenn ich sie treffe, mir das Gefühl geben, dass es ihnen gut geht und sie gute Laune haben und sie irgendwie grinsen. Und einer davon ist Morlock der Schreckliche, wie hier bei mir gerade in meinem Videocall steht. Morlock, ja. Dilemma, schön, dass du da bist.
Ja, ey, vielen lieben Dank. Thanks for having me, Nico Backspin. Ja. Ich freue mich natürlich, deswegen lächle ich natürlich. Ich freue mich bei netten Menschen. Ansonsten geht's mir griesgrämig gut.
Ist ja die Frage genau das, was du brauchst, um gute Musik zu machen. Brauchst du gute Laune oder brauchst du Griesgrämigkeit?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, also wenn ich Mucke mache, habe ich eigentlich immer gute Laune. Ich glaube, das ist auch die Antwort, warum ich das mache. Es macht halt Spaß und selbst bei so missmutigen oder grimmigen Texten habe ich trotzdem immer ein verschmitztes Grinsen im Gesicht. Also von daher, ich kann auf jeden Fall, eigentlich müsste man es so machen, im Winter nimmt man es auf und im Sommer genießt man es dann, aber meistens andersrum. Meistens sitze ich im Sommer, während alle am Badesee sind, irgendwo in einem dunklen Studio und schreibe böse Texte im Schatten. Aber das ist nicht freiwillig gewollt, das ist irgendwie immer Zufall. Eigentlich müsste es genau andersrum sein.
Es ist ja so ein bisschen auch schon ein Momentum, das so einen eisernen Besen braucht, ne? Jetzt ist es offiziell der dritte eiserne Besen und 10 Jahre nach dem zweiten und 15 nach dem ersten. War das so ein Jubiläumsding oder warum kommt jetzt der dritte oder muss es einfach mal wieder gesagt werden?
Also es gibt jetzt hier keinen Grund, dass es so lange gedauert hat. Also doch, es gibt Gründe, aber die hatten eher damit zu tun, dass ich viel zu tun hatte. Aber es war jetzt nicht so ein Grund wie, ich muss eine gewisse Zeit warten lassen, damit die Menschheit darauf vorbereitet ist wieder oder wieder ready ist. Es gab jetzt auch nicht einen Zeitpunkt, den ich abgewartet habe, sondern tatsächlich hatte ich irgendwie so, das hat sich irgendwie in den letzten Jahren nicht so angefühlt. Ich habe irgendwie... Die Zeit ist einfach wahnsinnig schnell vergangen, Nico. Was soll ich sagen? Also ich bin selber überrascht. Ich habe heute mit meinem alten Kumpel Galf telefoniert. Der meinte auch, weil der war ja beim zweiten Besenteil mit mir auf Tour. Und der meinte so, was, das ist jetzt schon wieder 10 Jahre her? Und da meinte ich so, ja, Zeit rennt. Deswegen habe ich mir jetzt auch vorgenommen, den vierten Teil nicht wieder so lange schleifen zu lassen, sondern ja, wahrscheinlich, und wenn ich das positive Feedback sehe, ist es wahrscheinlich einer meiner Kernkompetenzen, Battle Lyrics zu schreiben, deswegen werde ich es wahrscheinlich häufiger machen jetzt in Zukunft.
Ja, es ist ganz interessant, auch das letzte Mal, was wir uns getroffen haben. So am Ende, es ist die Kernkompetenz und es ist ja trotzdem auch etwas, was auch ein Markenname schon so ein bisschen geworden ist. Denn ich glaube schon, nicht wenige, die dich hören oder deinen Namen in den Mund nehmen, natürlich auch mit den eisernen Besen oder oft dabei auf dem eisernen Besen reisen. Wow, jetzt reite ich da wirklich ein bisschen drauf rum. Hast du das als Markenname wahrgenommen für dich? Also als ein Trademark?
Also das ist ja so eine Art, also wenn ich den Besen oder eiserner Besen oder der Besen, das erwähne ich ja schon auch, wenn ich so Battle Lyrics schreibe, die jetzt nicht auf dem eisernen Besen released werden, sondern auf irgendwelchen anderen Releases, ist ja so ein AKA geworden. Aber ja, also das, und ich werde tatsächlich auch oft auf das Ding angesprochen. Wahrscheinlich war das auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, okay, jetzt wird es auch mal wieder Zeit. Ich hatte auch zwischendurch mal, ich überlege gerade, wir haben uns gesehen das letzte Mal zum Am Grundalbum. Stimmt das? Oder ich bin
ja
gerade nicht
sicher. Genau.
Genau, und da sollte eigentlich auch auf der D-Seite der Platte so eine Mini-Version vom Eisernen Besen stattfinden. Also mit ganz vielen Verses, ganz viele Beat-Switches, sehr kurzweilig hintereinander weg. Und das habe ich dann für die Grundplatte verworfen und habe das aber letzten Endes, war das die Basis für den jetzigen Eisernen Besen 3. Also es kam immer mal auf als Thema und das begleitet mich. Und jetzt muss ich halt, jetzt ist es halt so. Jetzt lasse ich es mir über die Stirn tätowieren und dann begleitet es mich den Rest meines Lebens.
Trotzdem musst du es erklären, denn es gibt ja Leute unter den Hörern, hoffentlich, weil immer wieder neue dazukommen, die halt vielleicht noch nicht geboren waren, als der erste eiserne Besen durch die Lande gezogen ist. Nein, ich merke schon.
Überlege gerade, die dürfen jetzt nicht mehr wach sein.
Ich merke schon, es macht gerade sehr viel Spaß, sich da quasi in dem Quatsch zu verlieren. Nee, aber Spaß. Wenn jemand bisher noch nicht Die Hard, Morlock, Dilemma, bunte Vinyl-Fan ist, und du dem erklären müsstest, warum dieses Produkt eines ist, das an dem er nicht vorbeikommen sollte und dürfte in jeglicher Art von Konsumverhalten. Was ist der eiserne Besen? Was kriege ich eigentlich?
Für den Pressetext, lieber Nico. Ja, also es ist natürlich, es ist ein Projekt, was so all meine Battle-Lyrics wie einen Laserstrahl bündelt. Also es ist ein Projekt, was mal 2010 als so eine Art Mixtape gestartet hat, wo ich damals so meine ganzen Feature-Parts, die irgendwo rumgeflogen sind, zusammengesammelt habe, geremixed habe auf eigene Beats und die halt so quasi die in so einer, wie so eine bösartige Battle-Rap-Welt komprimiert habe. Und genau, das war so die Geburtsstunde vom Eisernen Besen. Also es ist quasi so ein AKA von Morlock Dilemma, das Battle-Rap-AKA. Und genau, da gibt's jetzt drei Teile und der dritte Teil, der ist jetzt gerade rausgekommen.
Ich find's halt so schön, wenn ich mir irgendwie, weil Pressetext genau so das Standardwerk in Sachen Battle-Rap zu überlege und dann versuche, das Leuten irgendwie klarzumachen, was das eigentlich ist.
So. Battle Rap ist.
Ja, genau. Was erwartet einen?
Okay, das ist,
da
dass ich dachte, ich bin hier beim Fachmagazin gelandet. Hier muss ich ja wirklich ausholen. Das gibt's ja gar nicht.
Also,
wo muss ich denn bei diesen jungen Zuschauern, von denen du geredet hast, wo muss ich denn da ansetzen?
Ja, nee, ich glaub ehrlicherweise da schon nicht so. Aber du musst halt schon bei denen ansetzen, die noch verstehen, wer Cora E ist und was das für eine Ehre es bedeutet, wenn die ein Intro redet. Denn wenn wir mal wieder halbwegs ernsthaft sind, alter Schwede, das ist ja schon, also ich finde sie ganz interessant durch ein paar Kollegen und andere Sachen und Curse und so, wieder da und sich ein bisschen gezeigt. Da ist wieder Feuer im Herzen und unterm Dach und auf einmal taucht sie auf deinem auf deinem Intro auf. Hatte ich nicht auf der Bingo-Karte.
Sollte ja auch eine augenzwinkernde Überraschung sein. Also ich will jetzt den Leuten natürlich den Spaß nicht nehmen und spoilern, was sie da macht, aber sie leitet die Platte mit sehr warmen Worten über Hip-Hop und über die ihre Generation der verlorenen Hinterhofseelen ein. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass sie mir die Ehre erwiesen hat, quasi den Besen zu introducen. Und also ich bin ja auch so ein Hip-Hop-Head, ne? Also zum einen jetzt nicht ganz Oldschooler, aber schon so diese Zwischenwelt zwischen der ersten, wie sagt man, Generation und allem, was danach kam. Von daher war mir das auch immer wichtig, dass die Leute, die Originator irgendwie, die auch mich beeinflusst haben, und dazu zählt natürlich auch Cora E, dass die irgendwie auch eine Rolle in meinem kleinen Universum spielen. Ein anderer Gast auf der Platte, der auch sehr großen Einfluss auf meinen jungen Werdegang hatte und auch immer noch absoluter Top-MC ist, ist Tone. Der ist auch auf der Platte. Das war auch für viele eine Überraschung. Für mich auch. Also der war lange Zeit galt es, dass er in Rente gegangen ist, in Rap-Rente. An dieser Stelle auch nochmal lieber Gruß an den Is aus Frankfurt, so mein guter Freund ist, der sein Spannemann war zu konkret Zinszeiten. Der hat immer abgewogen gemeint, so, nee, der Ton, der macht nichts mehr. Und dann habe ich mich sehr gefreut, dass der halt auch wieder zurück ist. Also tatsächlich das letzte Jahr und dieses Jahr sind so die kleinen Comebacks in der deutschen, im deutschen Rap der ersten Schule. Und das hat mich auf jeden Fall auch gefreut.
Weißt du, ich mag Situationen, wenn auf einmal von Tone gesprochen wird, weil das auch so schon so, das ist so wie der gute Wein, den du im Schrank hast, den du vergessen hast, von dem du erzählst, okay, aber das ist ein richtig gutes Ding und das wissen nur Kenner. Denn es ist total lustig, dass sich natürlich, oder total ist respektvoll gemeint, aber dass so viele Leute sich auf Tone einigen können als eine der größten seiner Zunft aus alten Zeiten, aber wenn es um Erfolg geht, halt eher weniger in diesen Listen auftaucht. Aber dann halt bei Leuten wie dir, bei so einem Release. So. Und das mag ich. Und wenn man sich die komplette Feature-Liste anguckt, also mal ganz ernsthaft, ne? Also ich finde so von Cora E besagt, Tone, Mirko Machine, auch Shaka One und Audi 88, Karate Andy, klar, das ist ein bisschen näher dran. Aber dann das auch mal Italo Reno und Germany, OG Kimo, Semi Deluxe, das ist vielleicht auch klar und trotzdem, man merkt dir an, wenn man von außen drauf guckt, so ein Kenner, ja, der weiß, was er da macht.
Naja,
So.
oder ich würd's vielleicht so sagen, ich bin ein, dann doch noch bei all dem ganzen bösen Lyrics, aber dann doch ein Liebhaber von der Sache. Und mir ist zum Beispiel jetzt bei den Features, die du angesprochen hast, halt wichtig gewesen, dass das alles, das sind keine Gimmick-Rapper, so, das sind halt Leute, das sind halt MCs, so, ne? Also du kannst jeden irgendwie wahrscheinlich nachts um 3 Uhr wecken und der hat halt einen fertig geschriebenen 16er, der halt handwerklich krass ist, so, ne? Und da gibt's, und vielleicht ist das Einzige, wo ich sage, zu deiner Eingangsfrage, wo du meintest, ob es mal wieder Zeit wurde, ich glaube, das habe ich so ein bisschen in den letzten Jahren einfach vermisst. Neben all den, es gibt ja auch Leute, die schreiben interessante Songs durch ihre Augen, interessante Themen durch ihre Augen, und dann geht es nicht so um das Rap-Handwerk und dieses Rap-Rap-Ding. Neben denen hat mir aber dann doch gefehlt, so einfach richtig gut gemachte Lyrics, Rap-Lyrics, und das ist so mein Beitrag dazu. Und und diese Leute, die ich jetzt hier auf der Platte habe, die sind meiner Meinung nach da halt Meister ihres Fachs, jeder auf seine Art. Und daher passt das irgendwie dann doch, ne? Also dann passt halt auch ein Germany neben einem OG Kimo oder ein Sammy Deluxe neben einem Karate Andy oder so. Auch wenn die vielleicht miteinander nicht so viel zu tun haben, aber über den eisernen Besen haben die dann irgendwie eine Augenhöhe.
Weißt du, was ich da auch noch ganz spannend finde? Weil ja auch ein bisschen der Kosmos, in dem Releases stattfinden und damit die, so ein bisschen so eine Bubble, die da entsteht und damit quasi auch das, nennen wir es dann doch mal Geschäftsfeld. So,
ja.
Das passt bei einem Morlock Dilemma auf den ersten Blick für mich nicht mit dem Azad zum Beispiel zusammen, aber ich weiß warum. Und das macht es irgendwie dann auch so stark, weil es so ein bisschen mehr etwas wirklich für die Liebhaberei, fürs Herz, für die Kultur und so weiter ist. So,
ja.
Das geht dir dann auch nochmal ein bisschen persönlich, also nah wahrscheinlich mit diesen Leuten zu arbeiten, ne?
Also schon, und für mich ist, wie gesagt, ja auch so ganz viele, also ich pick mir ja auch Leute, wo ich sage, weil du Azad gerade ansprichst, der hat ja auch extrem wichtig für mich in der Anfangszeit oder auch später noch, und die Sachen habe ich ja auch gepumpt, und die, auch wenn sich's jetzt vielleicht vom Vibe her dann irgendwie dann über die Jahre ein bisschen verändert hat zu dem, was ich so standardmäßig rausbringe, finde ich, ist da doch eine Basis, wo es funktioniert. Und ich finde, wir haben ein Beat gepickt, es sind zwei MCs, die sich gegenüberstehen und auf über einen Beat rappen, und trotzdem ist das ein geiler Track, weißt du? Auch wenn ich jetzt nicht so aus diesem Straßen-Rap-Background komme oder, weißt du, aber trotzdem ist es halt eine Sache, wo es funktioniert.
Punkt. Ich glaube, das ist auch ein gemeinsamer Nenner, den ich heute immer wichtiger finde, wenn ich so da rausgucke. Denn das, was du da machst, das, wo du herkommst, das ist, lustigerweise, das hast du eben schon auch ganz gut beschrieben, schon von der Außenbetrachtung etwas, was vielleicht mal ein kleines bisschen weiter weg ist von eben auch so Welten wie den von Azad und so weiter. Und trotzdem zum Beispiel, da machen wir vielleicht nochmal einen Ausflug hin, weil ich schon total spannend finde, wenn Morlocko Plus mit Sammy Deluxe einfach durchdreht und ich fast das Gefühl habe, dem neuen Sammy Deluxe, den alten Sammy Deluxe wieder ein bisschen einhaucht, um dann dafür zu sorgen, dass da wieder noch eine ganz andere Energie entsteht. Sich ein Cover vom Altmeister machen zu lassen, der auch schon für Azad gearbeitet hat, genau. Ist dann auch mit Auge, ne?
Also tatsächlich haben viele gefragt, ob's, als ich jetzt meinen Besen-3-Cover rausgehauen habe, ob das eine bewusste Anlehnung an das Azad-Leben-Cover war. Also One ist halt eine Legende, mit dem wollte ich immer irgendwie mal arbeiten, und dann kam da irgendwie ein Kontakt über Is hier von Konkret Find zustande, und wir haben uns gut verstanden. Und da war jetzt aber nicht meine Idee, ey, mach mir doch mal das Azad-Cover nur mal für den eisernen Besen, sondern es ist halt einfach sein Style. Mir ist es tatsächlich dann hinterher erst wirklich klar geworden, als dann die Farbgebung am Start war. Aber das ist eher ein Zufall. Also es ist jetzt natürlich eine, ich sag jetzt mal, wenn die Leute das damit vergleichen, habe ich nichts dagegen. Da gibt's ja schlimmere Sachen, als mit denen man verglichen werden kann. Wir hatten lustigerweise, es gibt ja noch ein Alternativcover von den Vinyl-Variationen, unter anderem so eine Picture Disc, die mein lieber Freund Riot gemacht hat, und die ist halt auch sehr monochrom gehalten und in Schwarz, Weiß und Gelb gehalten, Und da kamen dann die Leute und meinten, ey, das ist doch eine West-Berlin-Maskulin-Referenz von Battle Kings. Und ich so, nee, auch das ist ein Zufall, Alter, weil eigentlich sollte das am Anfang rot-schwarz-weiß sein. Aber ey, alles gut. Also ich finde, das sind so genannte Alben, die, ich sag jetzt mal, in dem Kosmos vom Eisernen Besen auch irgendwie stattfinden können und ohne, dass es sich wie Fremdkörper anfühlt. Von daher alles gut. Aber One ist tatsächlich eher, ist es eher Zufall, dass das so eine Referenz, wie eine Referenz.
Ja, weil, aber also die Ähnlichkeit ist verblüffend und die und damit die Reminiszenz an das Ganze, ne? Also wahrscheinlich.
Ich werde mich nicht dem erwehren.
Genau das. Jetzt, wenn man hört, wird man eine Antwort haben, wenn man auf die Liste guckt und dein Battle-Rap-Besen kehrt. Suchst du dir dann eigentlich Gegner oder Verbündete auf dem Song?
Ach so, nee, das sind Verbündete natürlich.
Und ist das Competition?
Ja, vielleicht, aber eher auf so einem, es gibt ja verschiedene Arten von Competition, wie es ja auch so verschiedene Arten von Stress gibt. Es ist so ein positives Competition-Ding. Also wenn ich jetzt weiß, ich rappe mit Sammy und Uji Kimo auf einem Song, dann werde ich da nichts runterschreiben an einem, weiß ich nicht, am Stück in einer halben Stunde, weißt du? Sondern dann gucke ich schon, dass ich da irgendwie gut vorlege, dass das in meinen Augen so mein State of Art ist und das finde ich gut. Das tut ja am Ende, es ist ja eine Sache, die Kunst oder die Kultur halt voranbringt. Und ich meine, Rap ist ja eigentlich auch eine kompetitive Spielart. Und auch das fehlt mir so ein bisschen, ne? Also die Leute, oder wenn man dann mal so Deutschrap hört, so die letzten Jahre, das ist alles sehr viel auf Vibe und sehr viel auf das Momentum und es ist halt auch kein, aber es ist kein Ding, wo ich sage, da fühle ich mich irgendwie im positiven Sinne getriggert oder so angestichelt, dass ich sage, ey geil, da ist jemand mit geilen Zeilen um die Ecke gekommen oder durchdachte Punchlines oder irgendwie. Das passiert sehr, sehr selten und deswegen ist das dann auch wieder eine Art von Competition, dass ich sage, okay, jetzt mache ich mal so eine Platte und zeig mal, wo der Frosch die Locken hat.
Ja, man muss ja schon sagen, du bist ein Zyniker. So, und das im liebenswert gemeintesten Sinn des Wortes. Und ich habe das Gefühl, Eiserner Besen ist auch so ein bisschen dazu da, um dann natürlich Leuten A gegen Schienbein zu treten, vielleicht auch mal einen Spiegel vor die Augen zu halten, um einfach mal auch die Unzufriedenheit über die Gesamtsituation, so formulieren wir es mal, auch so ein kleines bisschen Hops zu nehmen. Jetzt haben wir 2025 und es ist ja, sagen wir so, nicht die beste Zeit gerade für die Menschheit. Klein wie groß. So, ist das deshalb auch, also, ist ein Grund dafür? Was da draußen los ist, dass du denkst so, ey, ihr ganzen Idioten da draußen, jetzt reicht's?
Also ich weiß nicht so richtig, ob ich das halt unterschreiben möchte oder kann, was du jetzt quasi im ersten Teil gesagt hast. Also ich sehe mich gar nicht so als, ich muss jetzt hier mal aufräumen oder ich muss Leuten irgendwelche Spiegel vorhalten. Das kann schon sein, dass das früher mal war, aber momentan Punkt ist es eher so, dass ich sage, da ist ja hier Hopfen und Malz verloren. Und wir gucken mal, in welcher Art und Weise wir jetzt in den noch möglichst last-minute-mäßig in den Sonnenuntergang segeln. Wenn wir jetzt konkret über das letzte Projekt sprechen, inhaltlich ist da ja nichts, was irgendwie sozialkritisch ist. Es ist eher für mich, wenn überhaupt, wenn man da jetzt so küchenpsychologisch rangehen will, so eine Art von Selbstablenkung oder sich selbst positiv zu unterhalten, ohne zu bemerken, was draußen vor diesen Gardinen eben abgeht. Aber auch generell habe ich jetzt keinen Anspruch an meine Kunst oder an das, was ich mache, dass ich sage, ich werde damit irgendwas verändern. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wenn es so einen Anspruch oder wenn es Künstler gibt, die so einen Anspruch an ihre Kunst haben, das ist eine naive Phase. Also ich bin da dann doch zynisch oder ist vielleicht das Wort, reicht glaube ich gar nicht aus für den Ausdruck, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, also dass da irgendwas verändert wird mit Musik.
Ja, aber ich finde, das ist eine Spanne zwischen du wirst Weltveränderer, was ich auch glaube zu groß gedacht ist, und trotzdem ist man doch irgendwie immer ein bisschen politisch. Gerade wenn man den Kram
ja,
macht, oder?
Ja, ich weiß. Also wenn überhaupt, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wenn du aggressive Beats baust, dass die vielleicht dazu ein Soundtrack sein könnten, dass irgendwo eine Barrikade brennt oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass das, also ich kann jetzt nicht für andere sprechen, so soll ja jeder denken, was er will über seine Arbeit, aber meine Arbeit hat ja nicht den Anspruch, da irgendwie, also ich wiederhole mich jetzt nur, ich habe jetzt nicht den Anspruch, da irgendwas zu verändern, sondern im besten Fall therapiere ich mich. Also auf der letzten Platte jetzt, wie gesagt, weniger jetzt der eiserne Besen, weil das ist wirklich alles nur so Cartoon-Shit. Am Grundalbum, da gab es schon Sachen, wo ich so ein bisschen eine Innenansicht, einen Blick auf eine Innenansicht gegeben habe. Und da geht es auch eher darum, wie ich mit dem Irrsinn umgehe, aber ohne eine Antwort drauf zu haben oder ohne eine Erklärung zu haben, was da gerade da draußen passiert. Und was mich persönlich betrifft, oder ich nehme mir das Recht auch raus, halt unpolitisch sein zu können, solange ich es mir noch leisten kann. Von daher wird man mich jetzt auch nicht Statements vorlesen sehen auf Social Media. Und ich finde, das ist auch in Ordnung, weil es gibt schon viel genug Leute da draußen, die das jede Woche machen und jede Woche ist es was anderes. Und auch das ist irgendwie politisch und politisch sein zu wollen, finde ich. Oder? Oder klingt das ja, verwirrt? Ich bin nämlich verwirrt, Nico. Ich weiß es gar nicht mehr so richtig.
Nee, aber ich find das ehrlicherweise total spannend, weil ich schon das Gefühl habe, dass du zu den Künstlern gehörst, die, also weniger, da müsst ihr, die Tür können wir zumachen. Geht nicht darum, mit seinen Texten, mit dem Werk, das man schafft, politische Statements zu senden oder vielleicht auch gesellschaftliche Kritik zu üben. Das war schon immer so ein bisschen subtiler, da hast du nicht versucht.
Wie ja, und du musst ja, die machen es ja auch mit einer Art, jetzt ohne da zu tief da reinzugehen bei Kollegen, aber das ist ja trotzdem immer noch mit einem, die haben ja keine Lösung für irgendwie Probleme, sondern die analysieren das oder der Humor ist irgendwie auch eine Form von Verarbeitung dieses Irrsinns. Und da sehe ich schon Parallelen, also da sehe ich tatsächlich Parallelen, aber ich finde jetzt auch nicht, dass es jemanden braucht, der die Ist-Lage auf Songs nochmal zusammenfasst, weißt du? Und auf der anderen Seite habe ich irgendwie vor 15 Jahren auch irgendwie Musik gemacht oder habe mit dem Kollegen Hiob auch Musik gemacht, wo wir mehr oder weniger schon das Ende der Welt, herbeigerufen haben. Und dann ist es nicht gekommen und jetzt sind wir alle alt geworden, weißt du? Und verharrend am Fenster, den Horizont abscannend, stehe ich da jetzt seit 15 Jahren und ungefähr so verhält sich auch mein Mindstate. Die Apokalypse ist immer noch nicht gekommen. Oder sie ist gekommen, aber sehr, sehr langsam, sehr zäh. Wie der berühmte Frosch, der im Wasser im Topf sitzt und nicht merkt, wie es immer heißer wird. So fühle ich mich, Nico.
Und da ist wieder dieser kleine Zünglein-Zynismus, den ich deine ganze Karriere übersehe und spüre.
Du siehst einfach nicht, wie mein Gesicht Tränen überflutet, Tränen durchweicht gerade mit einer vom Lachen zur Grimasse verzogenen Fratze ins leere Start.
Ich merke es auf jeden Fall an den Tonproblemen, die gerade bei dir entstehen und dem Rascheln und Zittern.
Die Störfrequenzen von den Leuten, die mich hier nicht sagen lassen wollen, was ich zu sagen habe.
Ja, genau. Ich glaube nämlich auch, dass der eiserne Besen schon seine Wirkung hat und die auch irgendwie versuchen, dich unten halten zu wollen, weil sie halt wissen, was für eine Bedrohung das Ganze ist. Jetzt ist Eiserner Besen 3 ja dann das nächste Ding von dir, das quasi auch einmal als Kunstwerk zu betrachten ist. Da kommen wir gleich noch zu. Bevor wir das aber machen, hast du eigentlich so für dich selber einen Anspruch daran, was die Leute von dir halten sollen?
Wer sind die Leute?
Wir reden ja nicht mehr von der Hip-Hop-Szene. Das ist ja, das Ding hat sich ja verändert. Aber die potenzielle Käuferschaft, gehen wir dahin. Und das müssen ja im Zweifel immer mehr werden und sollen so viele wie möglich werden. Und gerade in der heutigen Zeit als Künstler, kommen wir auch nochmal zu, ist das ja nicht so einfach. Das heißt, es braucht ja schon irgendetwas, warum kaufe ich mir Kram vom Morlock Dilemma? Ist es, weil es Kult ist, dir dabei zuzuhören? Also ist der Eiserne Besen damit auch einfach ein Trademark, ein etwas, was nach 15 Jahren gewachsen ist, das, vor dem man Respekt haben sollte? Erstmal als Grundprodukt und als Künstler? Ist dir das wichtig?
Also ich denke schon, dass das einen Kultcharakter hat. Ist natürlich jetzt wahnsinnig unbescheiden, aber ich bin ja hier in einer Dauerwerbesendung. Von daher, ja, klar. Also ich denke schon, ich bin auch immer selbst überrascht, dass es eben jetzt nicht nur so eine Generation anspricht, die es halt vielleicht von 2010 oder 2015 kennt, sondern auch irgendwie jüngere Leute. Und am Ende, wer halt Bock hat auf handwerklichen, okay, das klingt richtig deutsch, handwerklich guten Battle-Rap. Nee, wer Bock hat auf Punchlines, wer Bock hat auf Punchlines und Rap, wie er sich eigentlich anzuhören hat, so, der ist da halt herzlich willkommen. So. Für manche ist es vielleicht sogar das erste Mal, dass sie sowas halt richtig hören, so, weißt du? Also ich meine, ich will es jetzt auch nicht überdramatisieren. Es gibt zum Beispiel auch gute, es gibt ja auch diese A Cappella Battle-Rap-Sachen, die ich auch sehr, wo ich auch Fan bin, die ich auch verfolge. Die halten ja die Flagge da auch hoch. Oder die Fahne. Es ist schon echt spät. Ich merke schon, dass ein paar Worte einem schon nicht mehr so leicht zufliegen. Also die sind auf jeden Fall sehr, sehr dabei, diese Kunstform weiterzutreiben. Und ich finde, ich möchte da gerne auch das auf Platte halt einfach aufrechterhalten. Einfach guten Battle-Rap machen, wo es um Punchline geht, wo es um gute Bilder geht. Das ist ein Handwerk und wie gesagt, vielleicht darf es jetzt einfach nicht wieder 10 Jahre dauern, bis der nächste Teil kommt, damit das halt einfach auch Schule macht. Ich glaube, das wäre so eine schöne Sache, wenn man vielleicht dadurch auch wiederum Leute, jüngere Leute beeinflusst, die dann sagen, ey geil, ich habe hier mal einen Besen gepumpt und jetzt will ich das auch machen und einfach diese ganze Subkultur ein bisschen am Leben bleibt, weißt du? Weil alle anderen das nicht mehr können.
Ja, genau, weil es auch ein bisschen verloren geht, weil das wiederum auch, und ich will jetzt gar nicht so von, das Wort benutze ich und es gehört hier nicht hin, aber weil die Zielgruppe sich verändert oder weil das kleiner wird, weil die Anzahl der Menschen, die das zu schätzen wissen, ja nicht größer wird. So habe ich leider das Gefühl. Und wenn dann nur so stückchenweise und es damit auch ein harter Struggle ist quasi. Also ich weiß nicht, ob es für...
Aber darf ich dir da ganz kurz reingrätschen? Weil ich glaube, das ist auch manchmal ein falscher Blickwinkel. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt an... Du hast ja vorhin mit den Anfangszeiten da angefangen, mit 2010 und so. Ey, zu dem Zeitpunkt war es schwerer, so Platten zu verkaufen und Konzerte zu spielen. Und klar, direkt vor Corona war es halt alles noch krasser live und bla, aber ich habe jetzt auch mehr Schallplatten verkauft als noch vor 10 Jahren. Also das ist, darf man jetzt auch nicht vergessen. Also es ist jetzt nicht so, als würde man sich mit Hardcore-Rap, möchte ich es jetzt mal nennen, irgendwie auf dem absteigenden Ast bewegen, sondern im Gegenteil. Also der Fakt, dass ich jetzt irgendwie viel zu tun habe und ich release mehr als sonst. Das hat nichts damit zu tun, dass es pro Release schlechter läuft, sondern das läuft gerade eigentlich ziemlich gut und das will man dann so am Laufen halten, ne? Und es ist halt ein Hustle, natürlich. Also es gibt jetzt nicht mehr so dieses, keine Ahnung, die Großindustrie steckt überall wahnsinnig viel Geld in jeden, der ein Mikrofon hält. Sondern du musst halt sehr viel selbst machen, ne? Dieser Independent-Markt, da bin ich jetzt, ich mache das zwar schon sehr, sehr lange selber, aber ich bin bei weitem ja nicht der Einzige. Da sind ja jetzt auch noch ganz andere Künstler auf den Trichter gekommen, dass es Sinn macht, sich einen eigenen Online-Shop aufzubauen, über den dann halt die Platten vertrieben werden. Aber das ist halt das hängt halt auch damit zusammen, dass einfach viel mehr Leute rappen als vielleicht noch vor 15 Jahren und vor 20 Jahren auf jeden Fall. Also ich glaube, das spielt alles mit rein. Jetzt die Leute steigen heute, wenn sie 20 sind, mit einem ganz anderen Level in Rap ein. Und mit Level meine ich sowohl das Technische, was MCs betrifft, die rappen alle so gut wie damals die Besten. Also erstmal technisch gesehen, haben Equipment, was halt nichts kostet, was aber auch super Output hat. Jeder kennt jemanden, der mit einem Equipment von fast nichts irgendwie Videos produzieren kann. Also wie sagt man, die Demokratisierung der Produktionsmittel, das herrscht ja überall vor. Jeder kann mit seinem Telefon quasi alles machen.
Und das macht es natürlich für den Einzelnen schwieriger, halt einen Markt zu bedienen. So, das ist vielleicht so der Hustle, so, ne? Dass man sich da irgendwie durchsetzt. Von daher wäre es jetzt, wenn ich jetzt nochmal 20 wäre, weiß ich gar nicht, ob das jetzt so eine interessante Spielart für mich wäre oder ob ich nicht dann doch irgendwas anderes interessanter finden würde. Aber da ich das nicht bin, ist es schwierig nachzuempfinden.
Ja, aber gut, dass du auch reingerätscht bist, weil ich ja natürlich so ein bisschen dahin möchte, dass ich es mag, wenn Dinge konsequent auch links und rechts fernab von dem gemacht werden, was das klingt so klischeehaft, aber ich muss die kurz da durchreiten, so was gefühlt Industrie und Social Media vorgeben und es dann so gewisse Anti-Haltungen gibt und die schaffst du zum einen dadurch, dass du einen gewissen Status hast oder zum anderen auch, dass du dir einen gewissen Status erarbeitet hast oder im Zweifel ein Konstrukt gebaut hast. Und ich habe das Gefühl, so von außen betrachtet, dass das bei dir genau das, was du gerade beschrieben hast, eigentlich ein herrlich funktionierender Organismus ist, der so ein bisschen einen Fick auf das da draußen geben kann.
Auf jeden Fall. Also es ist natürlich immer dieses, also auch ich bin halt irgendwo ein Künstler, der immer Angst hat, dass morgen alle einen vergessen haben. Also und dieses Social Media Ding, das befeuert das ja auch irgendwo. Also es macht einen ja auch krank. Aber bei mir führt das dazu, dass ich halt einfach nur Bock habe, mehr Mucke zu machen oder mehr Projekte. Bis ich komplett ausgebrannt bin. Nee, Quatsch, aber ich meine zum Beispiel, ich müsste das jetzt, diese Platte jetzt zum Beispiel dieses Jahr noch raushauen, hätte ich nicht machen müssen. Also ich habe im Frühjahr mit Schacke ein Album rausgebracht, wir haben dazu eine Tour gespielt, ich habe noch eine Platte mit Sunny Jim aus England gemacht, ich habe noch eine fertige Instrumental-Hörspielplatte gerade hier, die ich jetzt nur verschoben habe für das Release. Also ich habe einen straffen vierteljährlichen Release-Plan, bei dem es bis jetzt zum Glück nie war, dass ich irgendwie auf den Sachen sitzen geblieben bin, sondern das ist eher so, oh Mann, ich möchte die Zeit effektiv nutzen und ich habe so viele Ideen und so viele Sachen am Köcheln, ich will das alles rausbringen, den Leuten zeigen und im Idealfall verkaufst du halt dann deine Auflagen. Das ist so mein Hustle, weißt du, aber es ist natürlich so, dass es anstrengend ist und auch, du hast recht, natürlich auch immer die Wette darauf ist, sich über diese Kanäle, also Social Media, über die Kanäle zu meinen Leuten durchzusetzen, dass die davon Wind bekommen, dass dies quasi erstmal überhaupt in ihr Wohnzimmer gestrahlt bekommen, so, ne? Geht jetzt auch noch gar nicht drum, dass sie irgendwas kaufen, sondern dass sie davon mitbekommen. Deswegen machen wir ja zum Beispiel hier auch Interviews oder drehen Videos. Das war früher auch, aber die Schlagzahl hat sich erhöht und ich weiß nicht, also es wird so ein Mix aus beidem sein, so dass man Angst hat, dass es irgendwie untergeht. Auf der anderen Seite hat man auch wahnsinnig viele Sachen am Laufen und merkt, dass das fällt auf fruchtbaren Boden, die Leute wollen das hören und deswegen macht man mehr.
Das ist ganz interessant, weil also vieles an dem unterschreibe ich. Ich nicke die ganze Zeit, habe auch das Gefühl, dass, guck mal, die Situation.
Und du hast
ja, die Situation, in der du da steckst, so als Künstler, die ja dann auch komfortabel ist eigentlich, immer wieder einfach rauszuhauen können, was man mag, weil man weiß, es gibt ja schon auch diese, man muss es so formulieren, Bubble, die da ist, die dafür offen ist, die sich hoffentlich auch erweitert und gute Qualität setze ich immer durch. All diese Parameter stimmen ja. Aber die ja dann auch wirklich dazu führen, dass eben das ausgebrannt mit dem Augenzwinkern, ja, aber auf der anderen Seite das Schöne ist, dass du wirklich autark einfach deinen Scheiß machen kannst. So, und natürlich, ja, nee, mach.
Ich meinte, am Ende muss ich es auch machen, ne? Also ich habe letztens, ich weiß gar nicht, wo ich das erzählt habe, so ein bisschen rumgescherzt. Das ist so ein bisschen wie, wenn du so als Schwimmer aufs Meer rausschwimmst und dich irgendwann umdrehst und sagst, okay, nee, jetzt brauche ich auch nicht mehr zurückschwimmen. Jetzt kann ich nur hoffen, dass England nicht mehr so weit ist.
Ja, irgendwie ja. Aber du, wie du das alles beschreibst, ich wollte ja deshalb dahin, um auch ein bisschen ein Gefühl dafür zu haben, ist das eigentlich cool oder nicht cool? Es ist wahrscheinlich eine richtig trotzdem komfortable und exponierte Position, die Morlock Dilemma 2025
ey,
für sich
erarbeitet
hat.
Ich bin dankbar. Ich habe das dieses Jahr ein paar Mal gesagt, so es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, mich zu beschweren. So, ich mache es natürlich trotzdem, weil da ist halt noch ein Rest Mensch in mir. Aber das hing bei mir auch damit zusammen. Ich habe dieses Jahr nicht einmal Urlaub hinbekommen. Das hatte mehrere Gründe. Und das merkt mir. Also so, es ist eher so eine. Ich bin am Jahresende dann doch ganz schön abgekämpft, aber es sind halt so viele Möglichkeiten irgendwie aufgetaucht und gut, man musste sich auch strukturell mal nach verändern, so. Also ich hatte zwischenzeitlich, musste ich quasi mein ganzes Vertriebsnetz wechseln. Das war sehr hefteraumend. Aber jetzt läuft's so. Ich zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier sprechen, so ist ja der Vorverkauf schon losgegangen. Es hat sehr, sehr gut gestartet, so. Darüber bin ich sehr happy. Also besser als, weiß ich gar nicht, jetzt die letzten 2, 3 Releases. Und darüber bin ich auch dankbar und dankbar auch wirklich jedem Supporter, so, weil am Ende des Tages, wenn es die Leute, du sagst ja, Qualität setzt sich durch, aber das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Kann natürlich auch mal einen Punkt geben, wo man sagt, man veröffentlicht was, wovon man völlig überzeugt ist. Und die Leute fühlen es halt gar nicht so. Und das ist natürlich auch immer ein Damoklesschwert des selbstständigen Künstlers, vor allem wenn du mit deiner Kraft und deinem eigenen Kapital drin steckst, ne? Also hier gibt es keinen doppelten Boden in dem Sinne.
Ja, aber das Selbstbewusstsein musst du doch haben mittlerweile, oder?
Also ja, natürlich. Mache ich ja auch. Also wie gesagt, ich habe halt ein Instrumentalhörspiel gemacht. So. Ich meine, das ist jetzt auch nicht das Ding, wo ich sage, also habe ich auch schon vorher gemacht, so, aber das ist jetzt nicht so ein No-Brainer, wo ich sage, das geht auf jeden Fall. Oder auch dieses Actionfiguren-Game. Du warst ja hier schon mal bei mir. Das sind alles Sachen, das sind Liebhaberprojekte, so, die sind handgefertigt, so, kosten einen Haufen Geld. Aber ich weiß, es gibt da draußen Leute, aber ist trotzdem jedes Mal erstmal eine Investition, wo du sagst, so, ey, hoffentlich, wenn es jetzt nur 2 Leute kaufen statt 100, dann geht das schon ins Geld. Aber man macht's ja auch, weil man halt Eier hat.
Hast du denn das Selbstbewusstsein, dass wenn Morlock Dilemma was macht, dann läuft's? Das funktioniert schon irgendwie? Hast du das mittlerweile?
Ja, es funktioniert irgendwie, aber es gibt auch, sagen wir mal so, ich weiß, dass es draußen Liebe gibt, aber ich weiß auch, dass den Leuten die Kohle nicht mehr so locker in der Tasche sitzt. Das merke ich an manchen Stellen so, also wie soll man sagen? Also manchmal bin ich dann doch überrascht, dass die Leute, zum Beispiel wenn wir auf Tour sind oder live spielen, wie die Leute, also ich denke ich mir so, krass, Alter, das Ticket kostet halt echt Geld. Würde ich jetzt 2-mal im Monat für das Geld rausgehen, um mir Konzerte anzugucken und bin dann um 11 auch schon wieder auf der Straße? Ich weiß es gar nicht. Darüber bin ich eher dankbar, dass die Leute das trotzdem machen und dann auch wahnsinnig spendabel sind, wenn sie zum Beispiel zum Merch kommen und dann doch nochmal eine Platte mitnehmen oder doch nochmal dies, nochmal das, dann denke ich mir, das ist krass, weil ich weiß, dass den Leuten jetzt nicht so gut geht, so Pi mal Daumen wie vor Corona oder vor 5 Jahren oder so, weißt du? Und deswegen bin ich bin selbstbewusst, was meine Arbeit betrifft und was ich abliefer, aber ich bin doch sehr ein bisschen vorsichtig mit dem, wie sagt man, mit dem Portemonnaie der Leute. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also, ich merke, dass die Leute schon ein bisschen gucken und genau, das ist das Einzige. Und dann überlegst du dir vielleicht so eine oder andere Extravaganz oder bietest halt mehr. Also ich versuche schon irgendwie faire Preise zu machen und so und jetzt nicht auf mit dem Release muss ich mich jetzt hier für die nächsten 2 Jahre gesund stoßen oder weißt du, sondern ich gucke, das ist nur die nötigste Vinyl-Edition wird angeboten, weißt du?
Ja, aber ich glaube, das wissen die Leute am Ende zu schätzen und ist auch der Grund, warum sie Wege mitgehen und im Zweifel genau diese eine Extrameile machen. Dieses Support Your Local Artist ist ja etwas, was ich finde gerade heutzutage, und ich will jetzt keine Gejammere über, weil ich finde, das gehört irgendwie auch alles dazu. Ich bin selber ein großer Konsument und Nutzer von Streaming-Anbietern, weil es einfach dann doch mein klassisches Mixtape-Konsumverhalten einfach voll getriggert hat und mir tolle Möglichkeiten liefert. Und ich auch durch den Algorithmus der Künstler wie dich im Zweifel vielleicht mal fickt, trotzdem mir irgendwie Tür und Tor öffnet dazu, dass ich einen Überblick behalte über und ich nicht von der klassischen Modus Mio Ruhe in Frieden Playlist, sondern auch generelle Wege, dass ich hier so auf Sachen gestoßen bin. Das heißt, ich sehe da schon Vorteile drin. Trotzdem weiß ich, wie es Künstler im mittleren Segment killen kann, wenn man nicht schlau ist. Hast du
Frust? Ich bin sehr schlau.
Ja, wollte ich gerade sagen, hast du Frust in Schleunis umgewandelt oder war dir das eh schon immer bewusst und egal, naja, was da läuft? Also oder ist es immer noch die Faust in der Tasche?
Nee, also tatsächlich eher, also es gibt Momente, wo ich sage, so der Hustle ist, also der Hustle mit der Art von Rap Geld zu verdienen, ist eigentlich konstant. Also ich hatte jetzt auch nie diese Phasen, wo ich irgendwie das entdeckte Wunderkind mit Major Deal und erstmal 150.000 Mark Vorschuss. Das hatte ich ja alles nicht. Von daher ist es jetzt nicht so, dass ich danach gestrebt habe, sondern quasi meine Geschichte besteht ja daraus, irgendwann zu sagen, okay, ich schicke jetzt hier keine Demos raus, um entdeckt zu werden, sondern ich mache jetzt einfach. Und das zieht sich halt durch. Ich habe halt manchmal so das Gefühl, so, da ist es so, oh, Alter, warum muss alles immer so kompliziert und so schwierig sein? So, ich habe tatsächlich schon aus verschiedensten Gründen, das hat jetzt nicht nur was mit dem Markt zu tun, aber ich habe aus verschiedensten Gründen regelmäßig das Gefühl, so, nicht bei Null anzufangen, aber quasi wieder irgendwas aufzubauen. So, das ist schon so ein wiederkehrendes Motiv. Ob das jetzt mit Leuten zu tun hat, mit denen ich zusammenarbeite, die dann plötzlich aussteigen oder die, mit denen ich nicht mehr arbeite oder mit Strukturen, die wegbrechen oder also keine Ahnung. Also ich habe da ja wirklich schon alles erlebt. Also ob dann das Label plötzlich zumacht oder der Live-Markt kaputt geht, so wie, das hatte ich letztens auch in einem Interview, so um die Nuller, also jetzt kurz vor den Zehnerjahren, so, wo dann mit nicht keiner mehr groß auf Konzerte gegangen ist und MP3 die Labels zerstört hat. Das hat man ja alles schon durch und manchmal wünschte ich mir so, zum Beispiel Corona war ja dann auch wieder so eine Umstellung, manchmal wünschte man sich, man hat so einen Safe Space, wo es einfach so locker läuft und aber vielleicht ist das einfach mein Weg oder dass es halt so sein muss, weil es dann nur so die Musik erzeugt. Aber da bin ich nicht frustriert. Also die Faust in der Tasche, ich versuche darauf zu reagieren halt, ne? Sonst muss ich mir was anderes suchen. Und am Ende des Tages wäre ich auch gut bezahlt. Also ich habe jetzt das Glück, dass ich halt das irgendwie so mache, dass ich nicht von der Hand in den Mund leben muss, sondern ich will das ja auch machen. Und sonst würde ich was anderes machen, weißt du, wenn es keinen Spaß mehr macht. Aber jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt gesagt, der Eiserne Besen ist halt eine sehr, sehr Rap-lastige Platte. Da mache ich jetzt nicht wieder denselben Standard-Move, dass ich dann im Frühjahr eine Tour spiele, um mich dann halt gleich wieder in so eine Promo-Phase für die Tour zu begeben und so, sondern ich habe jetzt gesagt, okay, ich spiele jetzt hier nochmal 3 Termine, die ich jetzt dieses Jahr noch spielen wollte und spiele da halt so ein bisschen aus dem Programm oder spiele im Programm aus dem Besen und konzentriere mich dann erstmal wieder auf Mucke. Vielleicht noch ein Album machen und dann erst wieder auf Tour gehen. So. Und das ist so ein bisschen, nicht, wie sagt man, anachronistisch zum oder unüblich zum, wie man es ja normalerweise machen würde. Aber dann nehme ich mir jetzt einfach die Zeit, einfach auch mal, vielleicht auch mal in Urlaub zu fahren oder so. Das sind dann so meine Konsequenzen daraus, weißt du, damit man sich jetzt hier auch nicht komplett verrückt macht, so. Und es geht hier nicht mehr ums Geld, Nico, weißt du?
Ja, es ist lustig, wie du an manchen Stellen dann immer so mit so einem Augenzwinkern versuchst, schnell rüberzuwischen über das, was du bis dahin ehrlich und von Herzen gesagt hast. Ich ziehe dich nämlich da wieder raus und ziehe zurück, weil ich denke mir, das wird das, genau die Situation, die du beschreibst, in der du bist und die Wege, die du gewählt hast, sind ja am Ende auch der Grund, warum die Sternkonstellation dazu führt, dass irgendwann Moloko Plus mit Samy Deluxe zusammenarbeitet, auf die Art und Weise, wie da zusammengearbeitet wurde, weil halt die Dinge vorher so waren, wie sie waren. Und das abgedroschene Real Recognize Real hat sich da für mich auf die 12 quasi gezeigt, auch in einer Konstellation, die sich so nicht auf der Bingo-Karte auf den ersten Blick hatte, aber dann ja künstlerisch Welten eröffnet, die ja einfach, also auch wieder von außen auch einfach schön sind, weil ich das Gefühl habe, nochmal, da kommt am Ende ein Samy Deluxe aus dem Raum raus. Wahrscheinlich ohne Moloko Plus hätte es wahrscheinlich kein Conductor-Album gegeben, habe ich das Gefühl. Und
das weiß ich nicht. Aber ja. es passt auf jeden Fall in die Diskografie so sehr, sehr gut rein. Aber wie gesagt, er ist ja auch Fan von dem Stuff, wo ich auch Fan von bin und ich glaube, das war der auch, bevor wir uns jetzt getroffen haben. Da hat das dann einfach in seinen Vibe gepasst. Aber ja, ich finde, es steht in der Schön. Ich fühle mich da geehrt, in der Reihe zu stehen.
genau, und darauf würde ich hinaus. Dass es so ein Vibe ist und etwas, was eine gewisse Dynamik schafft, und es geht nicht darum, Monaco Plus auf die Schulter zu klopfen, sondern dass die Dinge halt so passieren, wie sie passieren, aufgrund von
auf jeden Fall.
Vielleicht Culture oder Art first. Und ich glaube, das
auf
ist
jeden
das,
Fall. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass mehr, also nicht nur Sammy, aber auch haben die letzten Jahre auch was gemacht, dass sie dann so sagen, ey, wir sind ja da auch, trotz dass die irgendwie Stadien da voll machen, wenn der Name auf dem Flyer steht, dann auch in so einer Art Hamsterrad stehen, oder, ja, wo sie sagen, okay, ey, ich mache mich jetzt mal locker, ich jag jetzt nicht den nächsten Rekord, sondern ich guck so, worauf es ankommt, so die Basics, warum habe ich angefangen, das zu machen, und dann ist man sich dann doch sehr nah, weil ich mache das ja auch, also natürlich nicht auf so einem kommerziellen Level, aber das ist ja auch eine Entscheidung halt, ne? Also ich hätte es mir wahrscheinlich auch musikalisch und kommerziell einfacher machen können in den letzten 20 Jahren. Ich bin dann zwar tatsächlich auch immer wieder überrascht, was für ein Bullshit hierzulande wirklich gehört wird, so, aber hey, ja, man soll sich nicht beschweren. Never complain, never explain. Haben sie doch so schön bei der britischen Krone gemacht, und dem folgen wir natürlich. Nee, aber du weißt, was ich meine, ne? Also du machst es dann, weil du das so machst, und dann beschwerst du dich halt auch nicht, weil es ist nun mal jetzt so, sonst hätte ich irgendwie zur Bank gehen müssen oder so.
Und liefert ja dann trotzdem aber auch, glaube ich, den Freiraum, halt so einen Scheiß halt weiterzumachen, ne? Also im positiven Sinne, abgesehen von dem eigenen, auch mal ein bisschen über den Tellerrand und vielleicht mal wieder mit anderen Leuten. Oder mit den gleichen also nochmal neuen Scheiß zu machen, ne?
Genau, also dann natürlich, also es ergeben sich da ja auch dann wieder Sachen draus. Zum Beispiel, ich bin ja jetzt auch am Finalisieren von einer Platte mit Lackmann. Also Monaco Plus und Lackmann haben quasi auch das letzte Jahr so zusammen kollaboriert.
Darf ich in dem Kontext mal meine Nico Baxman-Karte zücken und mal nach einem frühzeitigen Link fragen, um da mal reinzuhören?
Ja.
Weil genau das sind die Dinge, die mich, wo mein Herz aufgeht. Und wo auch neben allem, was ich meinte, das sind die Kombinationen, die ich haben will. Die entstehen ja nur, weil.
Das ist genau das, was jetzt so meine nächsten Schritte sein werden. So, ne? Ich habe jetzt nur, weil ich jetzt so ein bisschen negativ geklungen habe, manchmal muss man vielleicht auch akzeptieren, dass der Tag auch für einen selbst nur 24 Stunden hat. Und dass es natürlich auch nicht nur die Booth und die Sachen gibt, die, weißt du, die Welt da draußen will auch vielleicht nochmal so ein bisschen Aufmerksamkeit. Das heißt, ich muss da auch Konsequenzen hier und da ziehen. Und auf der anderen Seite sind halt wahnsinnig viele Möglichkeiten da, die, ich will jetzt nicht alle Sachen hier vorweg leaken, aber das mit Lackmann hatte ich jetzt auch schon mal, oder er hat es auch schon mal angesprochen. Das ist auf jeden Fall ein Projekt, worauf ich sehr viel Bock habe. Und das will natürlich auch ganz viel Aufmerksamkeit drumherum haben. Und dafür braucht man Zeit, weißt du? Und wenn ich dann nochmal sage, ich will nochmal einen Urlaub, dann kann ich halt nicht auch noch im Frühjahr eine Tour spielen zum Beispiel. Oder ich habe so ein paar Projekte, wo ich jetzt sage, ich habe jetzt durch dieses Projekt mit dem Sunny Gym aus London mitbekommen, ey, da draußen in der Welt sind halt Leute, die sind halt genau auf meinem Level, auf meiner Wellenlänge, die man vielleicht hierzulande nicht kennt so, aber die sind halt auch in ihrer Bubble, also in der ich mich dann auch irgendwie als Fan und als Konsument bewege, auch kleine Leuchttürme der Hoffnung, und mit denen arbeite ich halt dann auch gerne mal, auch wenn es dann nur vielleicht mal ein kleines Projekt ist, wo halt irgendwo es dann mal, weiß ich nicht, irgendwie 500 Platten von gibt, und du machst dann aber, hast halt mit Leuten, mit Brüdern im Geiste quasi gearbeitet, und das macht mir halt mega Spaß, auch da irgendwie durch die Weltgeschichte zu fahren und mal in London jemanden zu treffen, mal in New York mit jemandem ein Video zu drehen, und das macht gerade viel Spaß, oder auch vielleicht mit dem einen oder anderen jüngeren, aufstrebenden Rapper aus von hierzulande mal sich zusammenzuschließen. Da kommen schon noch ein paar Sachen, und da habe ich halt mega Bock. Und wie gesagt, auch die Platte mit Schacke jetzt im Frühjahr, das hat super Spaß gemacht. So, der ist ja jetzt auch nicht mein Alter. Einfach mit, wie, das ist so für mich so dieser Urgedanke, dieses Community-Ding, dieses mit anderen Leuten sich austauschen. Mit Chuck habe ich auch jede Menge gelernt und mitgenommen. Also gleichermaßen wie mit Sammy. Und das sind so die Sachen, das ist so die Essenz für mich, weißt du? So, da fühle ich mich wieder wie als ich 15 war, in meinem Plattenbau-Kinderzimmer hocke und mir vorstelle, wie diese Musik entsteht, die ich da gerade höre, weißt du?
Ja.
Und
ja.
Vielleicht im besten Fall, vielleicht entsteht daraus halt auch wieder eine, sag ich jetzt mal, eine Kultur hierzulande oder eine Szene, wo es nicht nur um Playlisten geht oder um irgendwelchen Gossip, sondern halt Mucke halt so, weißt du, das ist halt wirklich eine Sache, die mir persönlich wo Deutschrap langweilig war für mich, was mir gefehlt hat. Und ich habe aber das Gefühl, ein paar von den Artists, die wieder zurückgekommen sind oder die sich jetzt mehr damit auseinandersetzen, die haben diesen Vibe auch wieder oder diesen Faden wieder aufgenommen und das macht mich, das stimmt mich positiv.
Ich würde ja behaupten, die Szene gibt es immer und die war nie weg. Sie war nur nicht so laut und so sichtbar aufgrund von anderen Neon-Schrift-belegten Partybussen, die durch die Hip-Hop-Landschaft gefahren sind. Dadurch, dass es aber immer mehr Bubbles gibt, findet dafür so eine Neusortierung statt. Und da steckst du ja schon immer drin in so etwas. Das war früher, ja. die Bubble hieß früher Hip-Hop-Szene. Jetzt ist es ein Teil davon, der dadurch wieder auch wie so ein Sprössling, den du abschneidest und Boden setzt, wieder neu wachsen kann. Also, wenn du dazu so was sagen willst, baue es mit in die Antwort ein, weil die Frage, auf die ich komme, ist, also der eiserne Besen hat ja keinen Bock, Vorbild zu sein. Und du als Künstler willst auch keine Vorbildfunktion ausüben. Das ist mir schon alles klar. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, der Weg, den du gehst, bis heute, der hat doch eine Vorbildfunktion eigentlich, ne? Also, wenn du heute 20-Jährigen was sagen könntest, wäre doch, glaub dran. Mach weiter.
Ja, also, es ist jetzt nicht meine Motivation, Mucke zu machen, jetzt Leute zu inspirieren, aber es ist natürlich schön, also da bin ich auch eitel ich freue mich natürlich, wenn jemand sagen würde so, ey, keine Ahnung, ich hatte dich jetzt nicht auf dem Schirm, mein großer Bruder hat mir das gezeigt und ich habe mich seitdem damit auseinandergesetzt, Quadruppelreime zu schreiben oder so, dann sage ich, ey, ist cool, mach das. Ich denke, weil du gerade diese Bubble-Sache angesprochen hast, also was der Besen ja macht oder was ich auch versuche, ist ja auch Leute aus verschiedenen Bubbles zusammenzupacken. Weil am Ende, wie ich vorhin ja auch schon gesagt habe, Azad hat jetzt die letzten, keine Ahnung, 5, 6 Releases klang halt nicht so wie das, was wir jetzt da gemacht haben oder was der eiserne oder auf dem eisernen Besen passiert. Aber man sieht halt, dass es funktioniert und dass es cool ist und dass es auch da stattfinden kann, weißt du, mit so einer Art von Beats. Genauso ein OG Kimo, da sind die Überschneidungen wahrscheinlich noch ein bisschen größer, aber sein Sound steht wahrscheinlich schon dann noch mehr für ein anderes Soundbild oder sein Style steht für ein anderes Soundbild und trotzdem funktioniert's und das ist irgendwie, wie ich mir das halt irgendwie vorstelle, die dann auf ein Level zu bringen, auf eine Ebene von dem eisernen Besen Soundbild und den Leuten trotzdem zu zeigen, dass wenn du ein guter MC bist, dass das halt diese Kollaboration funktionieren kann. Weißt du?
Ist es denn aber auch so, dass im Zweifel durch das Jetzt, also dieses Momentum und im Zweifel dann auch vielleicht so ein bisschen so Stichwort Featurelist Eiserne Besen 3, dass da ein bisschen mehr zusammenrückt, was eigentlich auch schon immer hätte mehr zusammenrücken müssen. Das klingt zu groß, aber du verstehst vielleicht hoffentlich, was ich meine.
Also ja, in meinen Augen schon, auf jeden Fall. Also das sind, dadurch, dass ich die Sachen ja auch selber produziere, das sind ja, ich suche die ja, die Beats dann auch aus, wo ich sage, da würde ich XY gerne drauf hören, so, ne? Wo ich mir auch vorstellen könnte, das klingt richtig gut, wenn der da drauf rappt. Und ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja jetzt utopisch zu sagen, ich würde gerne mal für Uchi Kimo eine Platte produzieren, aber dass ich das gerne machen würde, ist natürlich, liegt auf der Hand. Da hätte ich natürlich auch ein Soundbild im Kopf. Aber bei Sammy war es ja ähnlich, ne? Also ich wusste zum Beispiel, dass Sammy die Beats, auf die er mal so um 99, 2000 gerappt hat, das ist ja dieselbe Basis wie das, was ich jetzt mache, so, ne? Also diese Sample-basierte, vielleicht eine andere Rhythmik oder eine andere Geschwindigkeit. Aber wenn es nach mir gegangen wäre, in meiner perfekten Welt, hätte Sammy die ganze Zeit auf solche Beats gerappt. Müssen ja nicht mal von mir sein. Aber das, umso mehr freue ich mich, dass es jetzt halt, dass wir da jetzt insgesamt jetzt auch schon 3 Projekte zusammen gemacht haben, weil dann konnte ich das halt mal machen. Hat halt nur 20 Jahre gedauert, so, weißt du?
Ja, ey, und ich habe das mit Azad. Und ich glaube, das ist dann das Schöne und der Kreis, der sich auch hier heute Abend so ein bisschen schließt. Wenn ich mir ein Backstage 2015 vorstelle, dann steht Azad beim Splash im Backstage mit anderen Leuten im Kreis als Morlock Dilemma. Und Samy Deluxe steht mit anderen Leuten im Kreis als Morlock Dilemma. Vielleicht kennt man sich und man grüßt sich oder vielleicht weiß man nicht mal, wer man ist. Dass die 2025 alle ausgerechnet auf dem Eisernen Besen 3 Battle Rap und du magst es nicht, trotzdem ein bisschen Zynismus Release von Morlock Dilemma alle draufstehen und Cora E auch noch das Intro spricht, ist auf jeden Fall Hip-Hop-Scene in a nutshell. Und das macht
es, glaube ich,
so interessant.
Und das ist meine perfekte Hip-Hop-Welt. Vielleicht ist das ja so, kann man das ja so sagen. Also wenn mich Pressetext sprechen wollen würde, würde ich sagen, das wäre ja meine perfekte Hip-Hop-Szene. Weißt du? So diese Art von... Da sind irgendwie alle dabei. Da sind junge Leute. Jetzt muss ich überlegen. Gut, Schacke, 35, naja, quasi noch jung, stellvertretend jung.
Ja, ja.
Dann hast du aber auch, wie gesagt, OG Kimo ist auch noch nicht so alt. Dann hast du Cora E, die natürlich auch immer jung geblieben ist, aber halt auch alte Hasen wie Tone, Azad und irgendwie danach mich so natürlich auch noch jung, ne, ist klar.
Ja, aber vor allen Dingen das Entscheidende ist bei allem, und ich bleib dabei, bei aller Anti-Haltung, die du ja doch immer so ein bisschen in dir hast, schlägt in dir dieses große Hip-Hop-Herz, das auf Eiserner Besen 3 dafür gesorgt hat, dass die alle mal zusammen auf einem Release draufstecken und im Zweifel vielleicht der Spotify-Algorithmus dazu führt, dass Cora E-Fans auf einmal Morlock Dilemma-Sachen hören. Und dann hast du das Game durchgespielt.
Ja, ey, auf jeden Fall. Also ich, Spotify hatte ich gar nicht so im Blick, aber natürlich hast du recht, ist das ja, das ist auch wieder so ein Ding, woran man ja denken muss. Was für mich viel wichtiger ist, ich habe auf jeden Fall schon so eine kleine Wunschliste für Teil 4, die auch in so eine Richtung geht, von jedem ein bisschen und interessant und hoch, könnte ja spannend sein in der Konstellation. Und da schauen wir mal. Also vielleicht schaffen wir ja das nächstes Jahr wieder.
Wollte ich gerade sagen, Eiserner Besen 4, dann 26 und dann jedes Jahr quasi als ein Klassentreffen, was dann ja wahrscheinlich auch immer in einem großen Konzert mündet. Letzte Frage für heute Abend. Muss ich mir den 26.12. in Leipzig freihalten oder ist das mehr so ein privates Ding?
Also der 26.12. bist natürlich sehr gerne eingeladen. Da ist eine, ich habe ja vorhin schon angesprochen, so die 3 Termine, die ich jetzt für dieses Jahr noch offen hatte, die habe ich quasi so ein bisschen für den Eisernen Besen geblockt, damit ich diese Tour nicht spielen muss nächstes Jahr. Und da zum Beispiel am 26. In Leipzig, das ist die so eine Art Morlock Dilemma Christmas Jam im Coney Island. Und der habe ich jetzt quasi diesen Eisernen Besen Release Party Stempel aufgedrückt. Aber da kommen auf jeden Fall, also was nicht dort passieren wird, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich werde dort natürlich nicht Cora E und Sammy und Tone und Azad aus dem Hut zaubern. Ich glaube, die haben am zweiten Weihnachtsfeiertag auch anderes zu tun. Aber man kann da gerne trotzdem vorbeikommen. Das wird eine coole Veranstaltung, weil, wie gesagt, Hip-Hop-Jam oder Weihnachtsjam und da sind coole junge Leute am Start, zum Beispiel der Hypnotize aus Magdeburg, den habe ich eingeladen von den Enemies, den kann man gerne mal auf dem Schirm haben und auch Leute aus Leipzig, Peak Level, ich vergesse immer wieder Leute, natürlich der Eiserne Besen mit in voller Pracht und es wird eine lustige Nummer, also wenn du Zeit hast, bist du natürlich mein Ehrengast und dann können wir uns weihnachtlich in die Arme nehmen. In die Arme fallen, sagt man das so. Und genau, das mache ich.
Nee, mach weiter. Ich wollte nur ein.
Genau,
wollte
und dann, also wenn ich hier den Pressetext am Abspulen bin, dann höre ich niemals auf. Nee, also nächste Woche, jetzt ich weiß ja nicht, wann wird es droppen, aber am 7. ist auf jeden Fall, wenn das digitale Release rauskommt, da bin ich in Nürtingen, da werden wir natürlich auch drauf anstoßen. Ich werde ein bisschen was aus dem Besen spielen, so. Das ist wahrscheinlich eher kleinerer Kreis, aber nächste Woche am 15. mache ich in Berlin, im Humboldthain auch eine Veranstaltung. Da ist der besagte Kollege Sunny Jim aus London zu Gast und ein Artist aus Washington, mit dem ich nächstes Jahr ein Projekt rausbringe, der heißt Jay Cyanide. die kommt zu Besuch, spielen Mucke. Und da werde ich natürlich auch einen eisernen Besen rausholen, im wahrsten Sinne des Wortes, und representen. Also es sind nochmal 3 Termine, die so ein bisschen special sind, und dann konzentrieren wir uns danach aufs nächste Jahr. Es gibt dieses Jahr aber auch noch, wenn ich schon mal Promo mache, ich bin im Dezember, geht Morlocco Plus nochmal so auf eine kleine Tour mit einem anderen großen Namen aus Amerika, mit Apollo Brown. Das ist so ein Beat-Abend, also wo wir uns Beats zu spielen. Ich überlege gerade, ob wir in Hamburg sind. Ich kann mal, also die Leute sollen das mal googeln oder auf meine Morlocco Plus Seite auf Instagram gehen oder auch bei Apollo Brown, da stehen die Dates. Das sind, glaube ich, so 10 Dates, wo ich auch sehr gespannt bin. Und und
jetzt ist aber genug der Promo hier. Also
ja, wirklich, ey. Aber da, du siehst so, ich schiebe mich immer näher zum Abgrund des Wahnsinns.
Eiserne Besen kehrt dich raus hier quasi gerade.
Ja. Aber du siehst, da ist noch einiges los. Ich muss dann auf jeden Fall im Januar erstmal chillen, glaube ich.
Und aber ich muss dir sagen, und das habe ich eben schon versucht, so ein bisschen anzudeuten, der Eiserne Besen ist dann doch so ein bisschen der klassische Eiserne Besen von Morlock Dilemma. Und doch steckt da viel mehr drin. Und ich glaube, ein riesengroßes, kleines Leuchtfeuer für alle mit dem Hip-Hop-Herz da draußen. Und deshalb bin ich sehr glücklich, dass wir uns heute etwas ausführlicher darüber unterhalten können, mein Lieber.
Auf jeden Fall. Ich danke dir auch zur später Stunde hier, aber wir trotzdem nochmal ein bisschen theatralisch auch geworden. Das leitet die Weihnachtszeit aber auch ein.
Musst es gar nicht versuchen, wieder klein zu reden. Es war ein sehr starkes Gespräch. Und Leute, wenn ihr den Eisernen Besen 3 nicht kauft, dann habt ihr es nicht verstanden. In diesem Sinne, danke. Das ist
danke dir. 360.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Tschüss. Backspin.